also einige von uns eben auch immer wieder den Kommentar halten, wenn ich dann zum Beispiel vorne bin und irgendwie so kraftlos und gerade irgendwie keine Lust habe, rauszugehen, aber ich muss raus, weil ich einen Termin habe, kommen immer, ach, dann schick doch irgendeinen anderen an, der es für dich macht. Wo ich dann auch sag, ja, erstens, wenn das so einfach wäre, ja, und zweitens, das wird dann halt so verharmlost und so dargestellt, als wäre das so ein Wunschkonzert, als könnte ich jetzt schnipsen und sagen, hey, Onkel Peter, komm mal bitte nach vorne oder so. Ich brauch dich so. Nee.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit dem Sonnenkind-System. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, geh gern eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen wir spezifischer darüber, was eigentlich Therapieziele bei DIS sind oder sein können, was für typische Bullshit-Bingo-Sätze es so gibt rund um das Thema DIS, Stigmatisierung, Vorurteile, Alltagsstruggle. Wie geht man mit Freundschaften um, mit neuen Freundschaften, mit alten Freundschaften, nachdem man die Diagnose bekommen hat? Und vieles mehr.
Das ist genau das, was wir tatsächlich auch immer und immer wieder sagen. Das ist so einer unserer Standardsätze. Ihr müsst uns nicht verstehen, weil wir verstehen uns in vielen Situationen selber nicht. Aber bitte akzeptiert es so. Und was wir zum Beispiel auch häufig zu hören bekommen, und wir sind da auch bereit, das dann zu erklären, wieso, weshalb, warum das nicht für uns in Frage kommt. Aber finden das dann schwierig, wenn Leute drauf rumhacken, ist so dieses, ja, man kann ja die Anteile wegmachen. So. Oder halt zu eins zusammenwachsen. So. Und ich weiß, also was heißt ich weiß? Ich habe gehört, dass das irgendwie sehr viel auch generell so diskutiert wird und anscheinend, ich weiß es nicht, ich weiß es halt nur von Hören sagen. Ich denke, da kannst du mehr was zu sagen, bezüglich, dass das irgendwie therapeutisch so ein Ziel ist bei DIS-Betroffenen, dass die zu einer Person zusammenwachsen. Bei uns persönlich und bei vielen anderen Betroffenen, die wir auch kennen, ist das No-Go. Also das ist für uns ist das Ziel, dass die Kommunikation besser wird, dass die Amnesien weniger werden. Aber Anteile wegzumachen ist aufgrund, also ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll, wenn wir gar nicht alle Anteile kennen. Das mal zum einen. Wir bewegen uns auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Also viel Spaß an jeder, der das irgendwie mit uns machen möchte. So, und gerade wir Alltagsanteile oder auch einer unserer Innenkinder, die ist sehr emotional, die nimmt das auch immer emotional mit, wenn die das zu hören bekommt, weil bei ihr so direkt dann angeht, dann bin ich tot, dann bin ich weg. Das fühlt sich halt dann auch wirklich so an, als würde man Anteile, wenn man das jetzt hart ausdrückt, töten. So, das klingt jetzt hart, aber irgendwo, es fühlt sich, würde sich so anfühlen, weil wir ja trotzdem die Anteile, also die Personen sind ja da. So, deswegen, ja.
Ja, voll. Und genau, da mache ich gerade auch einmal fachlich drauf eingehen. Ich bin voll bei euch. Also meiner Meinung nach ist die Vorstellung, dass bei Menschen mit einer DIS das am Ende zu einer Person werden soll, erstens eine sehr veraltete und zweitens eine sehr naive Vorstellung, weil das, ne, also das ist fast eine kindliche Vorstellung. Oh, guck mal, da ist die Vase kaputt gegangen, da sind ganz viele Einzelteile, komm, wir kleben es wieder zusammen und am Ende ist es wieder eine Vase, so. Hab ich so noch nicht erlebt. Also ich kenne niemanden, der sagt, ja, also jetzt bin ich ein ganzer Mensch und alles ist toll und ich habe jetzt alle alten Anteile weggemacht. So, hä? Nee, das ist super gewaltvoll, ne? Weil da wertschätzen wir ja auch gar nicht, was unser Körper, unser System, unsere Psyche da getan hat. Na, also das entsteht ja nicht aus Spaß, ne? Die sagt ja nicht, ach ja, wäre ja jetzt schön, wenn wir jetzt so 10, 20, 100 unterschiedliche Innenpersonen wären, ne? Also das sind ja alles im Prinzip Abspaltungen aufgrund von Trauma. Sowohl, weil Dinge erlebt worden sind oder um zu sagen, okay, damit wir funktionieren können, damit wir einen Schulabschluss machen können. Und jede Person, und deswegen finde ich den Begriff Innenperson super schön, ne, ich finde der Trend nochmal zwischen Anteile und Person, der ist irgendwie nochmal so das Zwischenwort, ne, zu therapeutisch anzuerkennen, zu sagen, okay, das sind Innenpersonen, das sind echte Personen, die sich in diesem Körper halt, naja, diesen einen Körper halt nur haben, ne? Und dann muss man sich halt ab und zu mal abwechseln und sagen, okay, ich wäre jetzt gerne mal vorne. Ne? Ich kenne auch Leute, die machen Therapie und da ist dann irgendwie klar, okay, wir machen 1,5 Stunden Therapie und heute dürfen diese 3 Innenpersonen und jeder hat dann 1/2 Stunde. Ne? Also, dass die wirklich als Menschen, als Personen gesehen werden und dass es meiner Meinung nach Therapieziel nicht ist, Innenpersonen zu löschen, wegzumachen, weil ja, das wäre töten. So, und das höre ich oft, ne, dass dann gerade die Kleinen, aber auch die Erwachsenen sagen, hä, wie, wo, wie, weg, wo soll ich denn hin? Also, ne? Sondern dass es um eine bessere Kommunikation geht, um einen Austausch miteinander. Und manchmal ergibt es sich organisch, dass dann manche Innenpersonen gehen. Also gerade welche, die vielleicht gar nicht zu einem gehören, die gar keine in Anführungsstrichen echte Innenperson sind, sondern vielleicht ein Täterintrojekt, dass da ein Anteil ist, der von außen reingegeben wurde. Und dass dann so ein Anteil, so eine Innenperson mit der Zeit durch Therapie, wenn alle sich besser verstehen und dann klar ist, ja, eigentlich wird's Zeit, den zu verabschieden, der passt nicht mehr zu uns und der sagt auch, yo Leute, also ich gehe dann mal, ne? Und dann gibt's wirklich auch, ja, habe ich auch schon von gehört, ne, dass in der Therapie dann im Prinzip eine Art Beerdigung gemacht wird, ne? Dass man dann zum Beispiel eine Beerdigung gemeinsam macht mit der Therapeutin, dem Therapeuten, vielleicht sogar ein kleines Grab malt, bastelt, eine Verabschiedung. Also das gibt's, aber das ist nicht das große Ziel, ja, dass man in jeder Therapiestunde eine Beerdigung macht.
Es ist halt auch
macht.
So, dass einige von uns wirklich. Natürlich ist es anstrengend, so, aber in gewisser Weise ist da auch eine Dankbarkeit da. Weil wenn ich mir vorstelle, ich würde plötzlich komplett alleine sein, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das überleben würde. Also jetzt no joke, ich glaube, ich würde die meiste Zeit gefühlt gelähmt im Bett liegen und gar nicht vorankommen, weil abgesehen von den traumatisierten Anteilen, die ja jetzt nicht Alltagsaufgaben übernehmen, werden ja die Alltagsaufgaben wie Termine wahrnehmen, Haushalt, all das wird ja auch aufgeteilt. Und das auch nur, weil einer allein nicht die Kraft hätte, den ganzen Tag auf der Hut zu sein und die ganzen Alltagsaufgaben zu managen. Und ich weiß, dass es so schon schwierig ist und durch die dissoziativen Krampfanfälle, die hinzukommen, in der Öffentlichkeit es oftmals eben auch zu Krankenhausaufenthalten kommt, das zwar dann in der Notaufnahme landen, aber ich glaube, wäre nur ein Alltagsanteil, sage ich jetzt mal da, wäre das unmöglich, einen Alltag irgendwie zu managen.
Ja. Ja. Und auch da wieder, da sind wir ja auch wieder bei der Neurobiologie, ne, beim Gehirn, dass ja auch wirklich einfach durch die Entwicklung bestimmte, ne, so wie ihr es gerade mit der Schule und den Klassenräumen habt, kann man sich das im Prinzip auch im Gehirn vorstellen. Ne? Also manche Türen sind offener zueinander, manche Bereiche haben Durchgänge und manche nicht. Und dass dadurch einfach Alltagsaufgaben unterschiedlich aufgeteilt worden sind. Ne? Die, ich sag mal, die im LehrerInnenzimmer, das sind die, die da den Alltag machen und die können ein bisschen mehr sich bewegen und dann gibt's irgendwie einen Pausenraum. Das ist, ne? Also wirklich da klar zu haben, so, okay, durch die DIS hat es klar, also es ist nach wie vor eine Krankheit oder eine Störung, die so nicht hätte sein müssen. Also da auch eine Anerkennung, ne? Also es ist nichts Tolles und Fancyes, wie es manchmal leider auch dargestellt wird. Ne? Oh, toll, ich hätte auch gerne eine DIS. Nee, willst du nicht, weil du das, was du dafür erleben musstest, einfach nein. Ne, aber dass es jetzt da ist, das anzuerkennen und zu sagen, hey, guck mal, wie doll es mich unterstützt in meinem Alltag und mich vor so vielen Dingen geschützt hat, dass so viele Alltagsanteile wie du jetzt zum Beispiel Dinge nicht sehen müsst und gar nicht sehen könnt, ne, und dass ihr gemeinsam als Team ein Leben stemmen könnt, ist der Hammer. So, und ich sage auch manchmal aus Scherz, ne, mit Familie Atalanta, mit der Podcast, die ich hier auch regelmäßig, ne, wenn wir dann irgendwie mal Aufgaben besprechen und ich irgendwie eine Aufgabe gebe und sie sagt, boah, ne, da habe ich keinen Bock drauf, das macht Vanessa. Und dann muss ich immer lachen und sagen, boah, das ist Cheaten, ey, du gibst das einfach ab.
Ja, das ist auch was, ja, was du da gerade sagst, das hat mich da auch schön, so ein bisschen dran erinnert, dass ich, also einige von uns eben auch immer wieder den Kommentar erhalten, wenn ich dann zum Beispiel vorne bin und irgendwie so kraftlos und gerade irgendwie keine Lust habe, rauszugehen, aber ich muss raus, wenn ich einen Termin habe, kommt dann immer, ach, dann schick doch irgendeinen anderen Anteil, der es für dich macht. Wo ich dann auch sag, ja, erstens, wenn das so einfach wäre, ja, und zweitens, das wird dann halt so verharmlost und so dargestellt, als wäre das so ein Wunschkonzert, als könnte ich jetzt schnipsen und sagen, hey, Onkel Peter, komm mal bitte nach vorne oder so, ich brauch dich so. Nee, also es ist ja auch im Inneren ständig so dieses, das ist ja genau, also das, was man viele nicht mitkriegen, was ja logisch ist, weil, ne, wollen wir auch niemanden zumuten, das zu hören, was im Inneren abgeht. Aber ich sag da auch immer wieder so dieses Klassenbeispiel. Man kann sich das so vorstellen, wie, keine Ahnung, eine Klasse von 35 bis 40 Kindern. Realistisch betrachtet sind es bei uns mehr, aber um das irgendwie verständlicher zu machen. Und man als Kind, also erste Klasse, ne, die ja schön laut und rebellisch sind, also Pause, du als Person bist ganz hinten, und die Lehrerin versucht im normalen Tonfall dir irgendetwas zu sagen. Wie viel kommt dann an? Das heißt, es ist allein da, es ist schon unglaublich schwierig, irgendwie den Faden nicht zu verlieren, komplett zu folgen, weil im Inneren, also wenn man eine Fähigkeit wirklich gut beherrscht, natürlich Dissoziation, und wenn man das als Fähigkeit betiteln kann, natürlich, aber und eben dass wir Multitasking so, aber das ist natürlich unglaublich anstrengend und absolut nichts Schönes. Also wir wünschen, dass niemanden sich 24/7, und es hört ja nicht auf, es ist ja auch nachts da. Also es ist ja ständig so. Und manchmal würde ich sagen, es ist relativ ruhig. Unter ruhig ist immer noch natürlich viel Kommunikation und so, aber es gibt natürlich ruhigere Phasen, und dann gibt es Phasen, gerade wenn der vordere Anteil irgendetwas macht, sagt, tut, was irgendjemandem nicht passt. Und dann eskaliert es halt komplett, so dass manchmal auch im Inneren Kommentare kommen zu Außenpersonen, wie von wegen, ach, das ist doch voll peinlich, oder wie kannst du nur? Oder auch bezüglich dem Äußeren. Es gibt jemand von uns, die sehr, sehr aufgetakelt gern rumläuft, also wirklich sich schick macht, schminkt und sowas. Und wenn ich dann im Hintergrund bin, also ich kommentiere das nicht, aber denke ich mir auch so, nee, also bitte lass mich nicht nach vorne kommen. Zumal ich mag das nicht, zumal ich auch nicht dieses Gefühl von Make-up im Gesicht leiden kann. Ich finde das so, so, und sie findet's wiederum cool und schön. Das heißt, man ist im ständigen Kampf untereinander, wird sich auch nie wirklich einig bei Entscheidungen. Das fängt ja schon bei Kleinigkeiten an. Also es fängt ja schon an, wenn wir morgens aus dem Bett gehen, was ziehen wir an? So, und natürlich probieren wir uns darauf zu einigen, haben wir eigentlich, klappt mal mehr, mal weniger, dass derjenige, der vorne ist, einfach das anzieht, was er will. Und wenn wir zu Hause sind und jemand anderes da und will sich was anderes anziehen oder sich abschminken oder sowas, wenn der Körper geschminkt ist, dann los. Aber damit ist es halt nicht getan, weil die abwertenden Kommentare und auch dieses Fremdgefühl von Anteilen, von wegen, was macht die denn da gerade, das gehört nicht zu mir, immer da ist und immer präsent. Also ja, und das ist halt was, was Außenstehende halt nicht sehen. So, die sehen halt nur, okay, das ist ein Mensch, der mehrere Interessen und Fähigkeiten hat und denken halt, okay, das ist doch positiv so. Ich meine, ne, auch bei den Fähigkeiten. Wie oft kriegen wir zu hören, ach, du bist ja so mega kreativ und so. Und natürlich ist das lieb gemeint, auf jeden Fall. Ne? Das nehmen wir auch den Menschen nicht böse. Aber der Anteil, der vorne ist, denkt sich dann, oh, ne, was für kreativ. Ich kann vielleicht schreiben, aber ansonsten kann ich halt nichts. Aber es kommt halt, ne, und dass man diese Fähigkeit dann auch nutzt, das ist tatsächlich auch einer unserer Ziele. Und ich glaube schon, dass wir mit viel Arbeit daran kommen, dass wir die Fähigkeiten, die da sind, zum passenden Zeitpunkt anwenden können. Also sprich, dass wir die Switches untereinander besser beeinflussen können, was halt jetzt noch nicht der Fall ist. Es switcht, wenn es switcht, ohne dass man das irgendwie beeinflussen kann. Also da glaube ich schon, dass wir da irgendwann hinkommen können, zumindest mal bei den Alltagsanteilen. Aber ansonsten ist es natürlich, die Leute sehen diese große Palette an Fähigkeiten, denken, boah, du bist ja voll kreativ. Oder wenn die dann wissen, okay, da handelt es sich um mehrere Innenpersonen, dass man dann halt sagt, okay, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ein Gespräch beim Amt machen musst, aber es ist gerade ein Anteil da, der nicht so wirklich kommunikationsfähig ist oder Dinge nicht so gut in Worte fassen kann, dass man einfach sagt, ach, dann lass doch den Anteil einfach nach vorne kommen. Aber oftmals passiert halt genau das Gegenteil, zumal es auch bei uns Anteile gibt, die so ein bisschen Erfolge versuchen zu boykottieren. Das spielt uns natürlich auch sehr gerne in die Karten.
Ja. Ja, total. Also finde ich total wichtige Punkte, die ihr da benennt. Ne? Und auch nochmal so dieses, hey, das Switchen, das Wechseln zwischen den Anteilen, zwischen den Innenpersonen ist nicht immer bewusst steuerbar oder sogar für viele, gerade am Anfang oder ne, wenn noch nicht viel Therapie da ist, einfach das passiert. Ne? Das ist dann oft irgendwie durch Trigger und gar nicht Trigger im negativen Sinne, denn das immer was Schlimmes ist, sondern vielleicht ist man in einer bestimmten Situation, die immer eine bestimmte Person macht. Ne? Das Kochen macht immer jemand, das Einkaufen macht immer jemand oder eben tatsächlich durch Angsttrigger, ne? Oh, Amt. Und schwupps ist man vielleicht in einem eher ängstlichen, besorgten Anteil, der ja die Dinge eigentlich eher macht, die schwierig sind am Ende, wo das Ergebnis für das Gesamtsystem eher ja boykottierend ist, ne? Wo man vielleicht auch sich fragen kann, was ist das vielleicht geplant gewesen von Menschen, die einen früher traumatisiert haben? Ne? Also da gibt's einfach so vieles, wo man nicht sagen kann, ja, mach das halt einfach. Ne? Und deswegen da auch nochmal ganz lieber Appell an alle, die zuhören, egal ob ihr eine Diss habt oder nicht, seid liebevoll mit euch selber, mit anderen. Ja, das ist live, das ist Trauma und es ist aufregend. Ich finde, ihr habt gerade ein schönes, immer wieder was Schönes gesagt. Es gibt viele erste Male. So, und dieses erste Mal, finde ich, hat auch was Ressourcevolles drin, was Neugieriges, so, ne? So dieses erste Mal. Augenstrahlen, oh, Schnee. So klar ist das traurig, dass man, ich sag mal, mit einem Körperalter von 22, dass da Anteile sind, die zum ersten Mal Schnee sehen, zum ersten Mal Wasser bewusst trinken. Ne? Und gleichzeitig kann man das nutzen und das beschreibt ihr schön, um das eben als was Positives, als Ressource zu sehen, zu sagen, oh schön, guck mal, hier ist Schnee, guck mal, hier ist Wasser. Und da sich selber liebevoll auf dem Heilungsweg zu begleiten. Und das beschreibt ihr unglaublich schön. Ihr habt ja ein Körperalter von 22. Das ist, finde ich, relativ jung, um sich so klar darüber zu sein, dass eine Diss da ist, dass so viele In-Personen da sind, dass ihr auch schon so viele kennt und das auch so gut leben, also gut in Anführungsstrichen, ne, von außen, dass ihr da zumindest so weit seid, dass ihr darüber sprechen könnt, dass ihr ein Buch darüber geschrieben habt, dass ihr Aufklärungsarbeit macht. Wie war euer Weg zur Erkenntnis, dass es bei euch etwas anders ist als bei also wahrscheinlich den meisten anderen
so,
Menschen?
Es war so, dass wir das Glück hatten, vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren, in eine mega gute Klinik zu kommen. Und wir wissen von vielen Betroffenen, dass das sehr, sehr spät oft erkannt wird. Und bei uns ist das halt durch diese Klinik relativ früh erkannt worden. Also wir sind vorher mit 16 zu einer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin gegangen und wussten gar nicht, warum. Also wir wussten, wir haben irgendwie Probleme, aber wir konnten das nicht zuordnen. Also irgendwas lief halt falsch, aber im Endeffekt tappten wir im Dunkeln. Und das war uns da halt schon bewusst, weswegen wir wirklich ja auch viel uns mit uns selbst befasst haben. Und dann halt eben in die Klinik gekommen sind, in der Hoffnung einfach auf mehr Klarheit, was ist denn da eigentlich los? Und dann hatten wir das Glück, dass wir eine andere Patientin kennenlernen durften, die die Diagnose schon hatte. Die ist ungefähr in unserem Alter und die war die ganze Zeit sehr, sehr zurückhaltend, immer alleine auf einer Bank, hat sie sich hingesetzt. Und wir hatten die ganze Zeit, seit mehreren Tagen, den Impuls, auf sie zuzugehen und mal mit ihr zu sprechen. Aber wir haben uns das einige Tage nicht getraut, weil die da sehr zurückgezogen einfach saß und wir nicht wussten, will die das, stören wir sie? Da kamen halt wieder diese ganzen negativen Ängste. Und dann haben wir irgendwann uns nach einem Abendessen, wo wir sie da wieder sitzen gesehen haben, den Mut gefasst, uns also sind hin und haben gefragt, ob wir uns zu ihr setzen dürfen. Es war dann auch okay. Und dann haben wir uns unterhalten mit sehr, sehr, also das erste Gespräch war sehr, sehr schwammig und mit sehr, sehr vielen Pausen von etlichen Minuten, weil wir, glaube ich, beide so ein bisschen Hemmungen hatten. Und am nächsten Tag hatten wir dann aber ein intensiveres Gespräch. Ich glaube, da haben wir 2 Stunden oder so auf der Bank gesessen und uns unterhalten. Und dann hat sie es auch so ein bisschen von sich erzählt, sie kann sich an viele Dinge nicht erinnern und sie hat momentan Probleme mit so bestimmten Anteilen, mit der Innenkommunikation. Sie wird ständig beleidigt von anderen im Inneren. Und dann dachte ich so, was redet die da? So irgendwie hatte ich das Gefühl, so von dem, was sie erzählte, konnte ich in dem Fall, weil ich habe das Gespräch mit ihr geführt gehabt, mich so ein bisschen damit identifizieren. Und dann hat sie plötzlich den Begriff dissoziative Identitätsstörung verwendet, dass sie das ja hätte. Ich so, was ist denn das? Ich meine, Zwangsstörung kannte ich von Namen, Depression auch, PTBS auch, aber dissoziative Identitätsstörung? What? Was soll das sein? Ja, und dann hat sie darüber ein bisschen berichtet und ich dachte, ich bin im falschen Film. Und weil einfach so viele Parallelen da waren. So, und dann habe ich gemerkt, im Inneren ist noch mehr Chaos als vorher. Ich habe wirklich dann eine Abneigung gemerkt, hatte Abbruchsgedanken, dachte, nee, ich packe jetzt meine Koffer und gehe hier weg. Nee, weil dieses Gefühl des Ertapptwerdens da war, was mir persönlich dann nochmal signalisierte, okay, vielleicht ist da was Wahres dran. Also auf uns bezogen jetzt, weil warum dann plötzlich diese Abbruchsgedanken und diese Lautstärke und dieser innere Streit, der dann halt stärker wurde. Ja, und dann war eine Situation in der Therapiesitzung, also wir haben das Gespräch in der Therapie nicht thematisiert, Aber dann war eine Situation, also die Therapeuten sind dann halt selbst darauf gekommen. Unter anderem halt durch eine Situation, wo anscheinend irgendein Anteil wutentbrannt ins Therapiezimmer gerannt ist, was im obersten Stock war, sich ans Fenster stellte, meinte, ich habe keinen Bock mehr und ist wieder rausgerannt, die Treppen runter, hat sich auf die Treppe gesetzt gehabt. Und dann war ich plötzlich da und dachte so, hä? Warum sitze ich jetzt hier auf der Treppe? Ich war doch gerade auf dem Weg nach oben. Die Therapeutin ist hinterhergerannt. Also das war beim ersten Aufenthalt in der Klinik. Sagt so, ja, was war denn da gerade? Mhm. Warum sind sie denn runtergerannt? Ich bin doch nicht runtergerannt. Hey, doch, sind sie. What? Und so durch solche Sachen wurde halt das Ganze schlüssiger, so dass wir dann ja darauf angesprochen wurden und wir darauf aufgeklärt wurden, dann auch Fragebögen ausgefüllt haben, wo das Ganze halt so ein bisschen klarer wurde. Und seitdem ist es auch so, dass wir uns intensiv mit uns selbst befassen. Wir haben viel auch recherchiert, um uns selbst besser zu verstehen. Viel auch in der Therapie gefragt. Also das machen wir auch heute noch, weil die Therapeutin, die wir da haben, also beim ersten Aufenthalt dort hatten wir noch eine andere Therapeutin. Ab dem zweiten Aufenthalt sind wir bei einer Therapeutin, bei der wir jedes Jahr sind. Also wir gehen jetzt dieses Jahr auch nochmal dahin. Und weil die Therapeutin sich einfach echt gut damit auskennt und wir das auch das Gefühl haben, bei ihr gut aufgehoben zu sein und sie eben uns versteht und einfach auch sehr gut mit uns kann und mit uns arbeiten kann und dort echt in den Aufenthalten sehr viele Fortschritte erzielt werden. Und immer mal wieder kommen dann natürlich Fragen auf, ne? Wie zum Beispiel, weiß noch, letztes Jahr war auch ganz großes Thema so dieses Jahr. Wir haben das Gefühl, dass wir im Täterkontext, dass wir da sicherer sind als jetzt. Also das war wirklich bei den Tätern, weil da war das Funktionieren, war da. Die Täter wissen, wie wir funktionieren. Die wissen, wie die Anteile ticken, weil wir halt, ja, es ist jetzt ein größeres Thema, aber wir sind halt bewusst gemacht worden. Und die wissen es, ist halt da, ist halt die Sicherheit da. Und ne, dann auch die Frage, ja, warum ist denn das? Warum haben wir jahrelang gut funktioniert? Oder auch kurz danach war das ja so, dass wir eine Ausbildung angefangen haben, die wir dann irgendwann abbrechen mussten, weil gar nichts mehr ging. Wo wir dann halt auch das, warum? Also warum war denn, also ging dieses Funktionieren und plötzlich, obwohl gar nichts Schlimmes passiert ist, geht's nicht mehr und plötzlich wird alles irgendwie klarer und im Inneren rebelliert ist, dann kommen noch die blöden dissoziativen Krampfanfälle hinzu, die wir ja auch nicht seit 22 Jahren haben, sondern seit, glaube ich, 5 Jahren ungefähr. Das, warum so? Ne? Und das, solche Fragen wir halt immer wieder, um uns besser eben zu verstehen. Und dieses Verständnis hilft uns, an den Dingen auch besser zu arbeiten und zu greifen. Und ich glaube, deswegen sind wir auch so weit für unser Alter, wie wir halt sind, weil wir uns sehr viel mit uns selbst befassen, sehr viel erfragen und da auch keine Scheu vorhaben, Dinge zu erfragen.
Ja. Das merkt man auf jeden Fall, da eure Neugierde und euer Wissen stark. Und natürlich auch einfach unglaublich Glück gehabt, ne, mit so jung in der Klinik gewesen zu sein, wo die Diss einfach erkannt worden ist, ne. Also, wie viele Geschichten hört man, wo die Diss, ich sag mal, erstmal mit 40, 50 mit Fragezeichen aufkommt, weil vorher man ne die typische Krankenhausgeschichte hat mit allen möglichen Diagnosen von Borderline-Persönlichkeitsstörung über PTBS, über Depression, Hysterie habe ich auch schon gehört, ne, das, ich denke so, what the fuck? Also wirklich einfach, wo die Symptome und die unterschiedlichen Anteile und Innenpersonen einfach falsch gedeutet worden sind und das Gesamtbild nicht gesehen wurde, ne, und auch da, es ist halt einfach nach wie vor ein Krankheitsbild, was eher, ich sag mal, unter ferner Liefen läuft bei Therapieausbildungen, bei, ja, es ist einfach, finde ich, mega schön. Also sowohl, dass ihr das Glück hattet, dass ihr so früh in der Klinik wart und Fachpersonal hattet, das euch gesehen und verstanden hat, als auch definitiv die persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten, dass ihr euch da reingefuchst habt oder gerade du dich da reingefuchst hast und gesagt hast, hä, und jetzt hier und da lesen und da fragen und da ins Gespräch gehen.
Borderline war tatsächlich bei uns auch einer der ersten Diagnosen, die wir so gesehen hatten in der Psychiatrie, wo wir dann halt akut in die Psychiatrie gekommen sind, also das war halt in der Schule, war halt nicht so eine coole Situation, wo wir dann halt mit einem Krankenwagen abgeholt worden sind und dann landeten wir halt in der Psychiatrie und da war das dann halt auch so, dass wir erstmal Borderline diagnostiziert bekommen haben, natürlich etlich viele Medikamente erhalten haben, die das komplette Gegenteil bewirkt haben, die wir auch auf eigener Faust abgesetzt haben. Und bei Medikamente sind bei uns ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil die, ja, so unterschiedlich wie wir sind, auch das unterschiedlich wirkt. Also wenn ich jetzt, weil ich nicht irgendein krasses Psychopharmaka nehme, kann das sehr gut sein, dass wenn Innenkinder im Hintergrund sind, die davon was abbekommen, und ich persönlich hatte schon mal die Situation, da habe ich Bedarfsmedikament genommen und habe nicht auf das Innere geachtet und habe die volle Dosis genommen und ein Innenkind ist rumgetaumelt, als stünde die unter Drogen oder so oder Alkohol oder sonstiges, weil das eben auch unterschiedlich vertragen oder eben halt nicht vertragen wird. Und das ist auch was wir an der Klinik sehr, sehr gut finden, dass die nicht mit Medikamente um die Ecke kommen. Also viele Kliniken, die sind ja darauf aus, hier Medikamente. Und wir wurden bis jetzt kein einziges Mal gefragt, wollen wir nicht irgendwie das und das holen oder wollen wir das? Ich weiß, dass wir einmal in einer schwierigen Phase während der Therapie selbst gefragt haben, ob wir nicht was haben können. Aber auch selbst da wird nochmal wirklich geguckt, okay, gibt es vielleicht andere Alternativen, was man erstmal stattdessen machen kann? Und als letztes wird zu Medikamenten gegriffen. Was wir haben, ist Bedarfsmedikament. Und da sind wir auch unglaublich dankbar, weil unsere Psychiaterin, bei der wir eigentlich dann Bedarfsmedikament haben wollten, die nicht mehr unsere Psychiaterin ist, weil die uns auch echt nicht liebevoll behandelt hat, leider, meinte, ja, wenn wir nicht bereit sind, dauerhafte Medikamente zu nehmen, dann würden wir auch kein Bedarfsmedikament bekommen. Das würde wohl nicht funktionieren. So, Begründung, weil der Körper sich irgendwie daran gewöhnen muss oder so, keine Ahnung. Ja, aber hat die Klinik zum Glück eine andere Einstellung. Wir haben ein Bedarfsmedikament. Es gibt Zeiten in Kliniken, wo wir das fast jeden Tag holen. Ja, also gerade in der Klinik. Aber trotzdem haben wir es halt selbst in der Hand. Und dadurch, dass es in Tropfenform ist, können wir das halt auch selbst dosieren. Das heißt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie brauche ich Bedarf, zumindest mal um ein kleines bisschen runterzukommen, merke aber, es ist zu viel Trubel im Inneren, zu viele Innenkinder, dann nehme ich eine ganz niedrige Dosis. Dann habe ich zwar natürlich auch einen niedrigeren Effekt, aber zumindest mal einen minimalen Effekt, der nicht unser komplettes System auf Kopf stellt.
Ja. Ja, mega gut. Möchte gerade mal benennen, welche das Klinik ist, das ist, bei der ihr Klinikum seid oder war? Also da ein kleiner Tipp an alle, die gerade zuhören, weil ich kriege regelmäßig E-Mails und Fragen mit, kannst du mir eine Klinik empfehlen? Und ich kann immer nur sagen, nee, weil, ne, also am besten sind eben Erfahrungsberichte, wer war in welcher Klinik und auch zu welcher Zeit, das macht ja auch wieder einen Riesenunterschied. Ein, zwei Jahre später kann es schon wieder ganz anders sein, weil Klinikpersonal und KliniktherapeutInnen ja auch je nach Klinik auch relativ schnell wechseln, ne? Weil ja auch einfach oft gerade junge TherapeutInnen, die zum Beispiel gerade erst fertig sind mit der Uni oder mit ihrer Ausbildung, die dann quasi eine Zeit lang in der Klinik arbeiten, um Erfahrung zu sammeln, um dann in eigener Praxis selbstständig zu werden. Deswegen freue ich mich immer, wenn wir ein paar aktuelle Tipps haben und am Ende des Tages geht es ja eh immer darum zu schauen, ne? Vielleicht ein Erstgespräch zu machen, sich über die Klinik zu informieren, Erfahrungsberichte online zu lesen, am besten aktuelle und dann ein Gefühl zu bekommen, okay, könnte das eine Klinik sein, wo ich sein mag, wo ich gut aufgehoben werde.
Ich finde halt schon, dass die alle wirklich sehr, sehr liebevoll und gut mit uns umgehen. Also auch die Pflege, wirklich auch das Konzept an sich. Also wir waren vorher in einer anderen Klinik, die uns weder ernst genommen hat, noch war das Konzept für uns passend, weil Gruppen sind halt für viele von uns extrem schwierig und wir sind aber trotzdem gewillt, das immer zu probieren. Also wir konfrontieren uns schon immer wieder damit, aber es geht halt nicht jeden Tag und schon gar nicht können wir in 3-4 Gruppen an einem Tag gehen. Das, also wenn, dann eine Gruppe pro Tag. Das ist das, was aktuell geht und dann auch nicht komplett und immer mit der Möglichkeit rauszugehen und dann nochmal reinzukommen, was aber dort auch gegeben ist. Und viele Kliniken haben ja eigentlich hauptsächlich eben diese Gruppen und 2 psychotherapeutische Einzel. In der Klinik, wo wir damals waren, war das sogar so, da war eine Therapiesitzung von 50 Minuten, die andere 25 Minuten. Und in den 25 Minuten konnte man halt gar nichts wirklich besprechen, weil wir die Zeit allein schon gebraucht haben, um gefühlt anzukommen. da haben wir gerade einen Satz gesprochen und sind dann wieder weg, gefühlt zumindest. Das heißt, echt nicht viel Einzeltherapie in der Woche. Und dort sind es halt aktuell 2 Therapiesitzungen von jeweils 50 Minuten plus halt eben von den, die haben da Spezialverfahren wie Kunst, Musik und sowas. Und das gibt es halt auch nochmal im Einzelsetting. Das heißt, man hat dieses 2 Spezialverfahren, die man wählen kann, in Einzel- und in Gruppensetting. Und das ist natürlich für uns Bombe. Erstens, weil wir trotzdem die Möglichkeit haben, uns mit Gruppen zu konfrontieren. Und zweitens, nochmal mehr profitieren durch diese vielen Einzel, die uns halt einfach sehr viel weiterbringen. Also wir waren zum Beispiel letztes Jahr auch in Musik und das ist für uns Bombe, so Einzelmusik, weil man da einfach sich selbst frei entfalten kann. Und ja, ich spiele sehr, sehr gerne Klavier und dass ich dann halt dort Klavier spiele, einfach so, wie es halt gerade stimmig sich anfühlt. Also ja, auf jeden Fall gut.
Mega, mega schönes Setting.
Gerne.
Danke fürs Erzählen.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
Du hattest vorhin noch was beschrieben, da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Genau, als ihr das Gespräch hattet mit der Mitpatientin. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, das zu benennen, dass das so eine ambivalente Reaktion war bei euch, ne? Im einen so, huch, ich bin im falschen Film, ne? Irgendwie beschreibt sie gerade mein Leben. Also da ist ja ein Erkennen, also ein sich selbst erkennen. Und das kennen ganz, ganz viele, ne? Also ich sag mal, wenn wir jetzt mal das Krankheitsbild PTBS nehmen, dann ist bei vielen Erleichterung da, ne? Wenn endlich mal, ich sag mal, statt der Depressionsdiagnose plötzlich eine PTBS-Diagnose da. Es fühlt sich für viele das Ganze an. So, oh ja, das erklärt's. Und beim Thema DIS ist das aber häufig ein bisschen anders, weil da ist so ein im Prinzip so ein Für und Wider da. Da ist ein Teil, der sagt, oh ja, das bin ich. Das tut richtig gut, das zu hören, dass ich nicht komisch bin. Und dann ist aber auch ein ganz groß häufig ein Widerstand, eine Ablehnung. Nee, das kann nicht sein. Nein, ich habe keine Dis. Nee, das ist ja viel zu krass. Und das einfach einmal klar zu haben, dass das zum Krankheitsbild der Diss dazugehört. Also wirklich, dass die Ablehnung und der Unglaube bis hin wirklich zu starkem, nicht nur Widerstand, sondern sogar Kämpfen gegen die Diagnose, dass das wirklich auch ein Teil dessen ist, also wirklich so weit, dass Menschen, die schon eine Diss-Diagnose haben, also wirklich voll diagnostiziert sind, über Jahre begleitet sind von TherapeutInnen, immer noch glauben oder immer mal wieder das in Frage stellen und sagen, nee, kann ja eigentlich nicht sein, vielleicht stelle ich mich nur an, vielleicht ist das ja gar nicht so. Also da einfach für euch, die zuhören, das ist Teil des Krankheitsbildes, Teil der Diagnose, da immer mal wieder das in Zweifel zu ziehen. Und das hat unterschiedlichste Gründe. Das kann Schutzmechanismus sein, dass man sich das vielleicht nicht eingestehen möchte, vielleicht auch die Angst davor, wenn ich die Diagnose jetzt voll annehme und sage, okay, ich habe eine Diss, müsste man ja auch quasi, also müsste man das, was davor passiert ist, ja auch annehmen, weil eine Diss ja durch Trauma entsteht und dass da vielleicht ein Angst, ein Schutzmechanismus davor ist, dann müsste ich es ja aufarbeiten. Und auch die Angst vor Erinnerungen, vor den Dingen, die vielleicht vorher unter einer Amnesiedecke waren, einer Vergessens-, einer Nicht-Angucken-Decke, dass die dann plötzlich allein durch die Akzeptanz der Diagnose hochpoppen könnten. Also es gibt ganz... Genau, und deswegen da einfach ganz, ganz liebevoll zu euch, die vielleicht am Zweifeln sind, da einfach ein.
Ich weiß noch, dass
vielleicht gehört auch das dazu.
Aus der vorherigen Klinik Verdacht PTBS dann irgendwann noch äußerte. Und ich saß da in der Therapiesitzung und fragte die PTBS, das ist doch eine Traumafolgestörung, oder? Und sie so, ja, ausgesprochen heißt das posttraumatische Belastungsstörung, also nach Traumafolgestörung. Und ich so, Trauma? Was für Trauma? Auf gar keinen Fall. Ich habe keine Traumata erlebt. Hier, sie können sich, und ich bin dann wirklich aus dem Zimmer raus. Das, was will die mir denn da jetzt anhängen? Trauma? Warum? So, habe ich nicht erlebt. So, und das ist genau das, weshalb, also, ja, wir uns immer wieder, und deswegen glaube ich, wird man als Diss-System bei der Polizei wirklich ernst genommen, weil man sich in solchen Widersprüchen so ein bisschen auch verstrickt, was nichts mit Lügen zu tun hat oder mit negativen Absichten, sondern ich als ein Alltagsanteil habe wirklich keine Traumatisierungen erlebt. So, jetzt mittlerweile würde ich sowas von wegen, ich habe keine Traumata, um Gottes Willen, nicht mehr sagen, aber auch nur, weil ich weiß, dass wir viele sind und weil ich weiß, dass es Anteile gibt, die das erlebt haben. So, aber wenn man noch so unsicher ist, keine Ahnung hat, was da eigentlich los ist, ist das halt schwierig so. Und das verstrickt man sich halt so ein bisschen, weil die Erinnerungen einfach so komplett unterschiedlich sind. Und die Erfahrungen eben auch, das, was ich erlebt habe, haben andere Anteile nicht erlebt. Ein ganz einfaches, baloptes Beispiel war, wo eine Freundin uns am frühen Morgen schrieb, ob wir spontan Lust hätten, frühstücken zu gehen, so um 10 Uhr. Es war, weiß nicht, 6 Uhr ungefähr morgens. Ich hörte an und sagte, ja, gerne, können wir gern machen. Und dann plötzlich um, weiß ich nicht, also, nee, Quatsch, das war diese Situation, wo wir dann gar nicht aufgetaucht sind, weil da zwischendrin was passiert ist. Aber dann war halt noch die Situation, dass wir dann halt schon gefrühstückt hatten. Also, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, ja, wir haben wir haben nichts gegessen. So, und dann eine Stunde später kommt, ja, ich habe heute Morgen das und das und das gefrühstückt. So dieses, gut, das war jetzt gerade ein schwammiges Beispiel, glaube ich, fällt mir gerade in. keine Ahnung, jetzt habe ich gerade selbst den Faden verloren. Sorry.
gar nicht wild. Ich glaube, es kommt trotzdem rüber, ne? Also, dass man quasi das widersprüchliche Aussagen erscheinen, also sie opt, also ne, auf den ersten Blick sie widersprüchlich erscheinen, ne? Ich habe nichts gefrühstückt, ach, ich hatte heute zum Frühstück XY, ne, weil einfach zwei unterschiedliche Innenpersonen sprechen und für die ist das wahr. So, aber als Gesamtsystem, ne, oder für einen Blick von außen, der nur den die Person und den Körper sieht, sagt er, hä, genau, was denn jetzt? Hast du gefrühstückt oder hast du nicht gefrühstückt?
Heute vielen Dank.
Gerne, gerne. Ja, voll. Und da sind wir ja auch nochmal bei einem ganz anderen großen Thema, was wir, glaube ich, heute gar nicht angucken brauchen, ne? Aber genau das Thema Polizei, ne? Thema Aussage, Thema Anzeige, was einfach schwierig ist, wenn dann plötzlich, ne, wie jetzt bei diesem sehr simplen Beispiel mit, ich habe gefrühstückt und ich habe nicht gefrühstückt. Und wenn man dann, ne, bei einer Polizei eine Aussage macht und beim nächsten Mal eine komplett andere Aussage macht, sind wir natürlich bei der Frage Glaubwürdigkeit, ne? Und das kann gerade bei der DIS so schwierig sein. Und deswegen, also so schön ich es fände, dass alle TäterInnen angezeigt werden und im Knast landen oder Zwangstherapie machen müssen, was auch immer. Gerade beim Thema DIS ist für mich, bin ich an einem Punkt, wo ich sage, wenn du es für dich therapeutisch aufgearbeitet hast und deine Anteile gut miteinander kommunizieren, dass sie für sich als Gesamtsystem und Körper sprechen können und nicht aus Reflex nur über sich selber sprechen und am besten auch mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten, die Anzeige, die Vernehmung durchgesprochen haben, dass da quasi auch Übung und Routine drin ist und du dann das Gefühl hast, okay, ich bin bereit dazu, wir wollen das machen, dann ja. Ansonsten kann das ganz definitiv schön hart und retraumatisierend sein. Ja. Ach ja, Justizsystem, da sind wir nochmal bei einem ganz anderen Thema. Ich glaube, das überspringen wir heute, oder?
Ja, das Thema ist so komplex. Ich glaube, da könnte man weiß ich nicht, 24/7 Podcast-Folge draus machen.
Auf jeden. Ja. Ihr habt gerade von eurer Freundin gesprochen und wir haben auch tatsächlich ein paar Fragen reinbekommen Richtung Thema Freundschaften und Beziehungen. Vielleicht mögt ihr mal erzählen, wie das bei euch so ist, wie geht ihr mit eurer DIS und euren Freundschaften um? Vielleicht mögt ihr auch ein bisschen was zum Thema Beziehungen erzählen, also wir haben soweit wie ihr euch wohlfühlt.
Einen und denselben Freundeskreis und es ist so, dass ich mal also es gibt natürlich Anteile, die sich eher weniger mit bestimmten Personen verstehen, andere wiederum eher mehr. Aber was bei uns tatsächlich noch nie vorgekommen ist, wo wir auch echt froh sind, ist, dass wenn wir uns mit einer Freundin treffen, plötzlich irgendein Anteil da ist, der die Person absolut nicht leiden kann, weil es ein positiver Trigger ist. Genauso wie das hier. Ich kann mir auch vielleicht vorstellen, dass das so am Ende des Podcasts so als Frage aufkommt, wie es sein kann, dass ich als einer der Alltagspersonen anderthalb, zwei Stunden oder so, je nachdem, komplett da sein kann, weil das für mich ein positiver Trigger ist. Natürlich kann immer mal was schieflaufen, klar, aber ich bin halt jemand, das ist zwar keine Alltagsaufgabe, aber ist so tatsächlich so ein bisschen meine Aufgabe, so in der Öffentlichkeit die Videos zu machen, Dinge hochzuladen, sowas hier zu machen. Oder wir haben auch online Selbsthilfegruppen, in denen wir drin sind. Das hält mich halt eher vorne. Also irgendein traumatisiertes Innenkind würde jetzt dadurch nicht einfach so nach vorne kommen. So, weil es ist weder mit was Positivem verknüpft, noch gerade mit etwas Negativem. Und bei Freundschaften ist es so ähnlich, dass das läuft gut, also wir haben auch einen relativ kleinen Freundeskreis, wir haben so flüchtige Freunde, mit denen wir uns ab und zu treffen und zwei beste Freundinnen, die uns auch so akzeptieren, wie wir sind, das ist uns ganz wichtig und wenn wir neue Menschen kennenlernen, gehen wir da auch sehr offen mit um, weil wir denken, dass die Menschen ja am besten früher als zu spät einschätzen müssen, wollen sie mit uns Kontakt haben oder nicht und damit für uns auch nicht so dieses Versteckspiel da ist und diese Sicherheit halt einfach. Und ja, das kommunizieren wir halt dann auch immer offen. Und weil es uns einfach wichtig ist, dass wir alle so akzeptiert werden, wie wir sind, genau.
Und wie ist es bei euch mit euren FreundInnen? Bei euch hat sich's ja quasi ja auch erst vor 4, 5 Jahren entwickelt mit der DIS. Wie sind die damit umgegangen mit eurer Erkenntnis und dann ja auch einem veränderten
Sein? Also
wir
haben sehr viele Fragen erhalten, die wir natürlich gerne auch beantwortet haben, soweit wir es beantworten konnten. Heute können wir natürlich viel mehr dazu sagen und viel mehr auch erklären und in Worte fassen als damals. Und bei der einen Freundin haben wir gemerkt, okay, das ist so ein bisschen Skeptik da, weil die halt immer dachte so, okay, sie kommuniziert mit einer Person und das nicht so ganz greifen kann, dass sie eigentlich die ganze Zeit mit mehreren kommuniziert hat, es nur nicht gemerkt hat. Aber das ist nach und nach abgeflacht tatsächlich. Mhm. Und die wir haben das Gefühl, dass so mit der Zeit die Hemmschwelle auch weniger ist. Also am Anfang war es so, dass viele von uns schon doch das Gefühl hatten, okay, wir müssen irgendwie funktionieren, wenn wir die treffen. Mittlerweile ist es so, dass bei einer unserer besten Freundinnen es so ist, dass auch Innenkinder da sein können und sie mit den Innenkindern spielt und uns als ganz, also komplett alle Anteile einfach akzeptiert und sagt, egal wer gerade da ist, ich nehme die so an, wie die sind. Ich akzeptiere die. Aber das war natürlich auch für die ein Weg, was wir, ne, wir haben auch denen die Zeit gegeben, weil wir das vollkommen verständlich finden, dass man da erstmal so, ja, vielleicht erschreckt oder sich fragt, hä, wie geht es? Dachte ich nicht, merkt man nicht. So, und wir haben aber auch leider die Erfahrung gemacht, dass einige Leute, deswegen ist unser Freundeskreis auch so klein, was wir gar nicht mehr als so negativ betrachten, weil besser wenige und dafür sehr, sehr gute Freunde als viele und dafür Freunde, die einen letzten Nerv rauben. Wir haben halt echt sehr, sehr viel die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich aufgrund der Diagnose von uns distanziert haben, weil sie dann plötzlich Angst bekommen haben oder weil sie dachten, okay, wir spinnen jetzt vollkommen, wir sollen mal aus unserer Fantasiewelt oder aus der Opferrolle oder so raus. Kamen dann halt auch echt miese Kommentare teilweise. Bei manchen haben wir dann noch probiert, uns zu erklären und meinten, hey, du an der Freundschaft, die zwischen uns war, ändert sich nichts. Es ist eine Diagnose, es ist zwar jetzt schriftlich und es ist fest und es sorgt dafür, dass wir an uns mehr arbeiten können, dass wir uns besser verstehen dürfen, dass wir besser einfach vorankommen können, dass diese Unsicherheit, dieses wir tappen ständig im Dunkeln herum, dass das einfach nicht mehr der Fall ist, dass wir jetzt wissen, worauf wir zugehen, weil mit all den anderen Sachen, mit all den Diagnosen oder auch mit dem Schwerbehindertenausweis von 100%, den wir damals hatten, mit dem Kennzeichen H, hilflose Person, konnten wir uns nicht identifizieren, dachten so, hä, wir werden hier als schwerstbehindert abgestuft, aber fühlen uns nicht so. Und kein anderer aus unserem Umfeld, die uns wirklich, also von den Freunden her kannten, haben sich gefragt, hey, wie um Himmels Willen haben wir diesen Ausweis bekommen? So, ja, wussten wir halt selbst nichts. Und jetzt ist halt einfach das da, das ist identifizierbar, es ist greifbar, es fühlt sich stimmig an, aber an der Freundschaft ändert sich ja eigentlich nichts, weil die Person, die uns schon länger kannten, kennen uns halt schon länger. Das Einzige ist halt einfach das Wissen um die Diagnose und das Wissen darüber, dass die Freundschaft einfach schon die ganze Zeit darauf basierte, mit mehreren zu kommunizieren. So, aber viele haben das dann halt nicht verstanden oder konnten und wollten es nicht verstehen. Wir finden, es hat auch viel so ein bisschen mit Abneigung so ein bisschen zu tun. So, es ist fremd und sowas gibt es nicht, also schaue ich es mir halt nicht an. So, das ist so unsere Erfahrung, die wir mit vielen gemacht haben, dass wenn etwas Neues ins Leben kommt, was eben auch darauf schließen lässt, dass schwere Traumatisierungen in der Kindheit passiert sind, dass dann gesagt wird, nee, sowas passiert nicht. Ja, aber letztendlich sind wir auf jeden Fall, so wie es jetzt ist, zufrieden, auch zufrieden damit, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen, dass wir offen über das Ganze kommunizieren können, dürfen, weil dieses ständige Versteckspiel, das ist enorm anstrengend. Und gerade wenn man so viel auch in der Therapie macht, so viel mit sich selbst arbeitet, braucht man, ist das zusätzliche Belastung, irgendwie zu versuchen, sich zu verstecken.
Toll. Finde ich einen sehr, sehr schönen und gesunden Umgang, den ihr da gefunden habt, und sehr, sehr schön auch zu sehen, wie ja ihr Freundschaften quasi von davor, ne, ich sag mal, vor der Diagnose hattet, und dass da viele auch mitgegangen sind und mit euch gewachsen sind, ne? Und ich finde es ein schönes Bild, ne, zu sagen, naja, die waren ja vorher schon mit uns befreundet, sie wussten es nur nicht. Ja. Und gleichzeitig genau diese Angst, ne, vor der Diagnose. Und ich glaube, so zweigeteilt, ne? Das eine ist die Angst vor der Diagnose selber, so, hä, verstehe ich nicht, was ist das? Und dann googelt man das vielleicht gerade mal kurz und ist so, weil, was? Nee, Trauma, sowas Schlimmes gibt's nicht, ne? Da sind wir ja beim Happy World Syndrome, ne? Dass Menschen, die, ich sag mal, in einer Happy Welt leben, alles andere, was dem widerspricht, ne, einfach wegschieben und sagen, nee, das gibt's nicht, das kann gar nicht existieren, ne, weil es für sie in ihrer Welt nicht passt, weil es so schlimm ist. Und andererseits, glaube ich, ist es auch die, tatsächlich einfach die Unkenntnis über die Diagnose DIS, ne? Ich meine, wie lange wurde DIS in der Gesellschaft wahrgenommen als Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ne? Also Menschen mit DIS haben irgendwie einen Mörderanteil in sich, der heimlich nachts mit einem Messer durch die Gegend rennt und sind irgendwie verrückt, ne? Also es wird ja auch bis heute noch, ich sag mal, in der Gesamtgesellschaft, so in der Mitte der Gesellschaft, wird ja DIS gleichgesetzt mit, aber ich krieg's gar nicht mehr zusammen in meinem Kopf. Mit Hirn. Helf mir mal.
Schizophrenie.
Da, wo man Verfolgungswahn und so auch hat. Genau. Danke. Guck mal, Teamwork. Ne, also ganz viele denken ja, Schizophrenie und DIS sind das Gleiche, ne, weil das ja auch umgangssprachlich so gesagt wird, bist du Schizo oder was? Ne? Und ich denke mir so, und genau dafür brauchen wir dann Podcasts wie heute, dafür brauchen wir TikTok-Accounts wie euren, wo ihr einfach tagtäglich, regelmäßig eben gegen all dieses Bullshit-Bingo kämpft und zeigt, hey, das ist nicht DIS. Und das finde ich so, so stark, dass ihr da neben all den Dingen, die ihr so macht und multitaskt, da noch die Kraft für findet, Aufklärungsarbeit zu leisten. Vielleicht mögt ihr ein bisschen aus eurem TikTok-Alltag erzählen. Was ist so, was sind so eure Bullshit-Bingo-Tops und Favorites, die euch da so begegnen?
Also, ja, oft wird das als Fantasie abgestempelt. Dass es nur Einbildung sei oder stell dich nicht so an. Klassiker, wo wir aber sehr humorvoll drauf reagieren, ist, du brauchst Hilfe, mach mal Therapie. Dankeschön, machen wir.
Wow.
Aber das ist jetzt nichts Dramatisches. Aber es gibt schon auch teilweise sehr, sehr krasse Sachen, abgesehen von den Stigmatisierungen gegenüber der DIS. So Sachen, Leute wie schreiben, du bist ja immer noch da, oder wo ist denn der Strick, oder hol deinen Strick, oder hol sowas, ne? Also wir haben ja auch wirklich mal eine Zeit gehabt, deswegen haben wir ja wir hatten einen großen Account auf TikTok. Jetzt ist es so, dass wir halt unseren großen Account tatsächlich gelöscht haben und einen anderen Account haben, der ja privat ist. Das heißt, wenn Leute uns folgen, dann gucken wir uns vorher auch die Profile an, weil das, was bei TikTok teilweise abgeht, ist schon echt krass. Wir hatten es auch mit Stalking zu tun gehabt, dann, das war halt echt nicht cool, und das haben wir einfach zu unserem Schutz gesagt gehabt, okay, schweren Herzens machen wir den großen Account weg, Instagram ist leichter, Also Instagram machen wir auch Aufklärung, zwar jetzt nicht so mega viel, aber trotzdem fühlen wir uns da freier. Und YouTube halt die Lieder und immer mal wieder.
Ja.
Aber TikTok ist schon echt heftig. Natürlich gibt es Leute, die auch positiv kommentieren, die wir haben auch gerade auf dem großen Account damals sind einige Betroffene auch auf uns aufmerksam geworden und haben uns dann auch geschrieben gehabt, hey, vielen lieben Dank, durch euch habe ich den Mut, auch an die Öffentlichkeit zu gehen und so und ne, oder auch einfach nur, ihr seid so mega stark, ihr könnt stolz auf euch sein. Oder wir haben mal ein Video gemacht gehabt, dachten wir, oh, wenn die Betroffene das wirklich sich traut, dann happy fun, würden wir absolut feiern. Es war so, dass sie bei einer Therapeutin war, die sie absolut nicht ernst genommen hat, die selbst an der Diagnose gezweifelt hat und dachte, ja, es ist Einbildung oder es wäre von ihrer ehemaligen Therapeutin eingetrichtert worden. Das ist ja auch irgendwie so ein Standardmythos, den wir irgendwie auch von vielen Betroffenen gelesen haben, dass angeblich ja Therapeutinnen die böst werden, die Patientinnen das einreden. Ja, was für ein Bullshit. Mhm. Also, hä?
Ja.
Wir haben da so ein Video gemacht gehabt über Vorurteile, wo eben auch das, ne, so, also wir haben das richtig humorvoll eben auch verpackt, wo wir mehrere Vorurteile aufgelistet haben im Video zum Thema des von wegen, wir werden Mörder, ist klar, oder dann halt eben auch ein Video dazu, wo wir gesagt haben, ja, wir haben eine Diss und deswegen keine Freunde. Und dann haben wir unsere Brauchredner-Puppe geholt und gesagt, ja, du bist unser einziger wahrer Freund, ne? Oder wir haben eine Diss, wir können nicht rausgehen und sind dann halt aus der Tür halt sowas. Und weil ja auch oft gesagt wird, ja, wenn man doch so traumatisiert ist, warum lacht man so? Warum kann man dann, ne, manche haben ja auch eine Diss und gehen arbeiten. Und es gibt auch einige, die sagen, ey, wie kannst du denn arbeiten gehen, wenn du eine Diss hast? Funktioniert doch gar nicht, ja. Nur weil man psychisch erkrankt ist, heißt das nicht, dass man 24/7 im Bett liegen muss und gar nichts irgendwie machen kann. Man kann auch mit Traumafolgestörungen positive Dinge erleben. Das funktioniert so. Und dieses Video, weil die sich von ihrer Therapeutin so scheiße behandelt gefühlt hat, hat sie uns auf dieses Video über TikTok geschrieben und meinte, wow, das Video habe ich gerade gebraucht gehabt. Meine Therapeutin, die nimmt mich so null ernst, stellt das alles in Frage, denkt, ja, mir geht es doch gut, weil ich ja lache, versteht aber nicht, dass ich das Lachen als Maske aufziehe. Und dass es genügend Anteile gibt im Inneren, die einfach nur heulen, die Flashbacks haben. Das zeige ich meiner Therapeutin. Und nicht so, Alter, also wenn du das machst, schreib mir bitte, was sie dazu gesagt hat. Ja, leider ist es dann dazu geendet, dass die Therapeutin sich verarscht gefühlt hat und die Therapie beendet hat. Aber letztendlich meinte sie, ist das, war das gut, weil es für sie, also, ja, wir haben gemerkt gehabt, sie leidet einfach darunter und es bringt ja auch nichts, zu einer Therapeutin zu gehen, die einen nicht ernst nimmt so und das Ganze und selbst einfach nicht an die Diagnose glaubt, sondern eher daran, dass es eingetrichtert wurde und eine Modeerscheinung oder so sei. Von daher aber, ihr war es wichtig, das Video ihr zu zeigen und ja, habe ich sehr, sehr, also sowas feiere ich ja immer, wenn man Leute sowas sagen, dieses Feedback dann auch, das ist schon echt sehr gut.
Mega, mega schön, dass ihr ja auch da mit viel Humor arbeitet und dass da ja jemanden unterstützen könntet. Und ganz ehrlich, also für mich, von dem, was ich höre, klingt das eh so, als ob das eh nicht die Therapeutin für sie gewesen wäre. Von daher ist auch okay. Ja. Wow. Ja, und ich glaube, da das ist ein schönes Schlussthema nochmal, so dass das mit dem, naja, du lachst ja, also kannst du ja keine Diss haben oder du gehst ja arbeiten, also kannst du nicht dies und das, ne? Da sind wir ja auch ganz grundsätzlich bei Stereotypen zum Thema psychische Krankheiten. Ne? Also, dass einfach Menschen, die selber noch nie eine psychische Krankheit hatten oder das vielleicht einfach für sich nicht so präsent haben oder, ich sag mal, eine leichte Depression hatten und die bewältigt haben, sagen, naja, aber guck mal, ich habe das doch auch geschafft jetzt. Und dann musste ich ein bisschen zusammenreißen und dann wird das schon. Ne? Dass das einfach ja, ich sag mal, in der Mitte der Gesellschaft immer noch sehr schwierig ist zu verstehen, was psychische Krankheiten eigentlich mit einem machen und dass man dadurch nicht das arme kleine Opfer, das vor sich hin und her wippend in der Ecke sitzt, ist, sondern dass da ein Teil von uns ist, bei dem das vielleicht so ist und bei Menschen mit Dys vielleicht auch mehr Anteile und Personen, ja, aber dass wir trotzdem funktional sein können und wirklich, ich kenne Menschen mit Dys, die haben eine eigene Firma und die arbeiten 60 Stunden die Woche. Ich kenne Menschen mit Dys, die haben eine Familie, die haben mehrere Kinder und gehen arbeiten, ja, also es ist halt einfach, es gibt nicht den Stereotyp vom Opfer, es gibt nicht den Stereotyp von Krankheit, egal ob PTBS, Dys, Depression, ne, Klassiker. Nee, du kannst keine Depression haben, du lachst ja. What the fuck?
Das finde ich halt auch von vielen Menschen, ja. Finden viele von uns das auch so ein bisschen widersprüchlich, weil auf der einen Seite wird oftmals gesagt, ja, mach doch mal was, damit du stabiler bist, damit es dir besser geht und so. Und dann, wenn es dann einem gut geht und man lacht, wird dann gesagt, ja, du kannst ja, so schlimm kann es ja gar nicht sein, wenn du lachen kannst. So, also das geht nicht so ganz in unser Hirn rein. So, das finden wir so ein bisschen widersprüchlich.
Voll. Ja. Ach man, krass. Ihr Lieben, danke für eure Zeit. Danke, dass ihr hier wart. Gibt's noch was ihr unseren HörerInnen zum Abschluss mitgeben mögt? Egal ob mit oder ohne Dis. Die haben uns ja jetzt knappe 2 Stunden hier zugehört beim Quatschen.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar an die, die keine Dis haben, fange ich mal damit an. Würde ich gerne mitgeben, auch wenn es schwer fällt, akzeptiert uns einfach, wie ich ja vorhin schon meinte, muss man uns nicht verstehen können, weil wir selbst uns oftmals auch nicht in gewissen Dingen verstehen. Aber so eine Akzeptanz sollte da sein, weil für uns es ist schlimm genug jeden Tag und schwierig genug jeden Tag mit diesen Symptomen zu kämpfen. Und es ist dann natürlich schwieriger für uns zu heilen, wenn wir mit den negativen Kommentaren und Abwertungen von außen zusätzlich noch kämpfen müssen. Und fragt gerne nach, wenn ihr etwas nicht so ganz versteht oder gerne besser verstehen wollt. Wir können aus unserer Sicht und aus der Sicht von anderen Betroffenen, die wir kennen, also wir können nicht für alle Betroffenen sprechen, aber haben eben auch mit anderen Betroffenen schon gesprochen, die sagen, hey, fragt uns gerne, wir beantworten gerne eure Fragen, solange die respektvoll und liebevoll verpackt sind. Wenn man da jetzt mit Vorwürfen kommt und mit negativen Äußerungen, ist das natürlich nicht cool. Aber uns ist ja auch daran gelegen, dass man uns akzeptiert. Und deswegen tun wir alles dafür, damit einfach diese Stigmata weniger werden. So, und auch wenn ihr irgendwie andere psychische Belastungen, Erkrankungen habt, gebt nicht auf. Ihr seid alle wertvoll und auch an die anderen Dys-Betroffenen. Egal, wo ihr gerade steht, ihr schafft das. Und ich meine, wir haben alle überlebt und das ist das Wichtigste. Und ich bin der Meinung, ohne die Dys hätten wir nicht überlebt. Es hatte ja einen Grund, warum die Dys entstanden ist. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Auch wenn der Alltag schwierig ist, wir schaffen's. Ich glaube an euch. Danke.
Wundervolle Abschlussworte. Liebes Sonnenkindsystem. So, guck mal, ich habe jetzt auch schon Wortfindungsschwierigkeiten nach 2 Stunden. Liebes Sonnenkindsystem, ganz, ganz großen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier wart, dass ihr so offen und ehrlich über euren Weg gesprochen habt, dass ihr Aufklärungsarbeit macht, dass ihr ein Buch geschrieben habt, dass ihr ja hier die letzten 1,5 Stunden mit uns hier mit sehr viel Freude und Neugierde ja, dass wir uns dem Thema gewidmet haben. Und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe für euren weiteren Weg. Ich bin gespannt auf die Doku. Wenn die Arte-Doku rauskommt, kommt der Link auf jeden Fall auch hier unter die Shownotes. Dann könnt ihr dem Sonnenkind-System im Alltag mal zuschauen, wie die Kameras da hinter ihnen hergelaufen sind. Und damit ganz, ganz großen Dank, dass ihr da wart.
Und das war's mit der Doppelfolge mit dem Sonnenkind-System zum Thema Dis. Ich hoffe, du hast für dich Sachen mitnehmen können, lernen können, ganz egal, ob das Thema Dis für dich einfach nur interessant, spannend ist als Traumafolgestörung oder du dich vielleicht auch selber darin wiedererkennst und denkst, ach ja, spannend, das ist ja cool, das könnte ich mal ausprobieren. Genau. Wenn du mehr zum Thema Dis erfahren magst, wenn du spezielle Fragen hast, schick uns die gerne über unser Fragenformular. Der Link findest du in unseren Shownotes. Da kannst du Fragen einreichen und dann werden wir sie Stück für Stück hier im Podcast behandeln. Wenn du neugierig bist auf das Buch vom Sonnenkind-System, dann klick auch gerne in die Shownotes. Wir haben euch das Buch verlinkt, dann könnt ihr euch das direkt kaufen, bestellen. Unter anderem gibt's das auch bei Thalia. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann und wo und wie auch immer du diese Folge gehört hast. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!